Ich möchte noch kurz zurückkommen auf die Geschichte in Troas, wo sie versammelt waren, Vers 7, am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag, um den Tod des Herrn zu verkündigen, um Brot zu brechen. Wir haben letztes Mal gesehen, dass dann ein Jugendlicher in der Versammlung aus dem Fenster gefallen ist, vom dritten Stock. Und wir haben eigentlich gesehen, wie er gewissermaßen im Fenster sitzend, im Spannungsfeld zwischen Versammlung und Welt saß. Und das ist eine gefährliche Situation, also gewissermaßen so ein Grenzgänger, wirklich auf der äußersten Grenze sitzend. Und natürlich, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder im tiefen Schlaf überwältigt, hätte er nach innen oder nach außen fallen können, und er ist eben nach außen gefallen. Und was doch eindrücklich ist, Paulus unterbricht, also das war nicht, die Versammlung konnte unterbrochen werden, das war wichtiger. Und man hätte ja sagen können, ja, sollen drei sollen hinuntergehen, und er macht die Predigt weiter, schließlich ist es ja der Abschlusstag und nachher muss der große Missionar wieder weg. Nein, er selber geht hinunter, unterbricht alles. Und er, Vers 10, Paulus ging hinab und dann fällt er auf ihn und umfasst ihn und sagt, man soll keinen Lärm machen. Und das ist doch auch das Eindrückliche, dass Paulus war nicht ein zu großer Mann, um zu so einem hinunterzugehen, sich wirklich seiner anzunehmen, ihn umfassen und dann sagen, mach keinen Lärm draus. Und ich meine, wenn man das jetzt ins Geistliche überträgt, jemand, der geistlich so abstürzt, eben, dass man zu ihm hinabgeht, dass man ihn wirklich sich seiner annimmt und keinen Lärm, bitte keinen Lärm. Und die Versammlung geht dann weiter bis zum Anbruch des Tages. Aber was das große Erlebnis war, größer als das Wunder eigentlich, dass die ganze Versammlung über diesen jungen Menschen getröstet wurde. Und es stellt sich ja die Frage, war nun eigentlich eine Totenauferweckung oder nicht? Es gibt Kommentatoren, die sagen, das war eine Totenauferweckung, denn schließlich heißt es ja in Vers 9, wurde tot aufgehoben. Und andere sagen, nein, er war nicht tot, denn Paulus sagt ja in Vers 10, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Also es ist ein bisschen schwierig. Und trotzdem gibt es ein noch weiteres Argument dafür, dass er nicht wirklich tot war. Denn für tot, hier Vers 9, wird ein griechisches Wort gebraucht, das tot im wirklichen Sinn bedeuten kann, aber auch bedeuten kann im Sinn von regungslos. Also, man kann also dieses Wort könnte bedeuten wirklich tot, aber auch regungslos. Und das zeigt zumindest, dass es nicht zwingend bedeutet, dass er gestorben war, sondern einfach eben regungslos da lag. Aber Paulus sagt dann Vers 10, seine Seele ist in ihm. Und das wäre dann das deutliche Argument, dass es eben eine Bewusstlosigkeit war. Noch nicht die Seele weggegangen. Aber das Wunder war einerseits das Wunder der Bewahrung Gottes und eben das Beispiel, dass Paulus sich selber eines jungen Menschen annimmt. Und das, damit, darin ist er eben auch wieder ein Beispiel. Ein Apostel war nicht jemand, der so hoch über dem einfachen Volk schwebte, sondern das war einer, dem die Einzelnen ganz wichtig waren. Und das führt uns nämlich zum nächsten Thema, dann in dieser Rede in Ephesus, zu den Ältesten von Ephesus in Milet. Dort sehen wir genau eben diese seelsorgerliche Bemühung von Paulus. Also das schließt wirklich genau daran an.
Darf ich da was, ja? Was mir hier besonders gut gefällt, dass der Apostel seinen Dienst weiter fortsetzt. Er hätte ja können sagen, jetzt ist mir aber doch der Schrecke so in die Glieder gefahren ist. Es macht Schluss für heute. Aber eben dieses Fortfahren des Dienstes finde ich eigentlich so wunderbar, diese geistliche Haltung, die hier zum Ausdruck kommt.
Ja. Und natürlich auch diese Energie. Also nicht bis Mitternacht hat er das Wort verzogen. Ich habe mal von der Versammlung gehört, da gab es einen Bruder, der sagte, immer wenn eine Stunde vorbei war, sagte er, Silleur. Es ist Zeit. Und einmal war jemand auf Besuch. Das war nicht ich. Und dann ist er eingeschlafen und hat dann nach einer halben Stunde ist er weitergegangen und dann ist er erwacht und hat dann gesagt, Silleur. Also, aber das zeigt das Problem, das ist wirklich europäisch, so eben irgendwelche Gemeindestunden, die müssten so ganz genau im Schema zeitlich hineinpassen. Gut, es gibt auch Gründe, dass das in der Tendenz so bei uns halt nun so sein muss. Aber mindestens zeigt uns dieses biblische Beispiel, dass man da ruhig auch mehr Freiheit haben könnte. Und was überrascht, er macht dann bis zum frühen Morgen und dann geht er nicht schlafen, sondern er geht auf die Reise. Also das zeigt, dass Paulus eine unwahrscheinliche Konstitution gehabt haben muss.
Und ist ja gelaufen, gell?
Ja, noch zu Fuß, genau, Vers 13. Die anderen gingen mit dem Schiff und er wollte unbedingt zu Fuß gehen. Und das war also für ihn auch die Gelegenheit, erstens allein sein zu können und manche Dinge zu überdenken, gerade bei der Wanderung. Wir haben ja eben, wie gesagt, das Thema die Verteidigung des Evangeliums. Und es geht, wie wir gesehen haben, auch sehr stark um die Person von Paulus. Wer war er? Es gab so viele Verleumdungen, die kursierten über ihn. Und darum wird uns in diesem Schlussteil sehr deutlich gezeigt, wer Paulus war als Mensch, als gläubiger Mensch. Und wie er eben die Jugendlichen in der Versammlung wirklich am Herzen hatte und überhaupt die ganze Versammlung, die ganze Gemeinde, wie wir das dann sehen, ab Vers 17 in dem Gespräch mit den Ältesten. Und da haben wir gewissermaßen eine Darstellung, was ist nach Paulus die Gemeinde Gottes und wie soll der Dienst in der Gemeinde ganz praktisch und konkret aussehen. Also sehr praktisch, denn es geht darum, um die innere Einstellung und die innere Haltung zu den einzelnen Geschwistern, die Haltung gegenüber dem Geld. Er sagt in Vers 33 zum Beispiel, ich habe niemandes Silber oder Goldkleidung begehrt. Es ging ihm darum, wirklich dienstbar zu sein. Und das Ganze sollten wir sehen, im Gegensatz zu Apostelgeschichte 19, ab Vers 21, das gehört ja zum gleichen Schlussteil, wo wir gesehen haben, Ephesus und die heidnische Religion der Artemis in Ephesus. Und dort wird ja auch gewissermaßen diese Religion verteidigt von Alexander und so weiter und von dem Stadtschreiber. Und da sehen wir, wie krass der Gegensatz ist. Dort die Geldliebe, denn das Wichtigste war ja nicht die Besorgnis an sich um Artemis, sondern oder mindestens ebenso groß eben die Besorgnis um den Verlust beim Tempelgeschäft, beim Verkaufen der Kunst, der religiösen Kunstartikel. Aber da sehen wir, wie Paulus darstellt den Dienst in der Gemeinde und wie das eben ein totaler Gegensatz ist zu zur Moral oder beziehungsweise Unmoral in der heidnischen Religion da. Und wir werden dann sehen auch, wie stark das ein Gegensatz ist zur Unmoral des verkommenen Judentums im Tempel in Jerusalem. Dann in Kapitel 21, wo zwar auch geeifert wird für die Heiligkeit Gottes, aber das alles mit unsauberen, unmoralischen Mitteln, wie krasse Verleumdung, dann auch Lügen, glatte Lügen, um ihre Ziele zu erreichen. So gewissermaßen jesuitisch, der Zweck heiligt die Mittel. Aber das sehen wir, das ist ganz anders bei dem Apostel Paulus in seinem Dienst an den Erlösten. Wie gesagt, in Vers 17, er spricht da nur mit den Ältesten. Und die Ältesten nennt er in Vers 28 wie?
Aufseher.
Ja. Und das ist eine gute Schlüsselstelle, um zu zeigen, dass Älteste und Aufseher die gleiche Personen sind. Das darum, weil im Lauf der Kirchengeschichte diese beiden Ecke getrennt wurden in zwei verschiedene Ämter. Das Wort Ältester heißt auf Griechisch Presbyteros, also ein Presbyter. Und das Wort Aufseher heißt Episkopos und davon ist dann unser Wort Bischof direkt abgeleitet worden. Aber sowohl ein Presbyter als ein Bischof, das ist nach der Lehre der Bibel dasselbe. Der Ausdruck Ältester, Presbyteros, Eros, diese als Anhängsel hinten am Wort, das ist ein Kompativ, Steigerungsform. Alt, älter, am ältesten. Älter, das ist der Komparativ, oder? Und so heißt Presbyteros, heißt eigentlich älter. Und hat den Sinn, ein Relativalter. Also nicht, im Deutschen ist es eben ein Superlativ. Ein Ältester, das ist der absolut Älteste. Aber Presbyteros heißt eigentlich jemand, der ein gewisses Alter hat. Ein relativ älter, aber überhaupt nicht absolut, absolut Ältester. Und das weist also hin, es geht um jemanden, der Lebenserfahrung hat. Und Paulus sagt ja auch, für die Voraussetzungen für einen Ältesten, für einen Aufseher, 1. Timotheus 3, nicht ein Neuling, also nicht ein Frischbekehrter, auf dass er sich nicht überhebe und in den Fallstrick des Teufels verfalle. Also, das ist der Aspekt. Und Aufseher, Epi, heißt darüber, also jemand, der den Überblick hat. Ist jemand, der sich also sehr sorgerlich für die Einzelnen den Blick hat. Nicht als eine Geheimpolizei, sondern jemand, der eben aus Liebe wie der Apostel Paulus den Einzelnen nachgeht. Und diesen Ältesten bzw. Aufsehern zeigt der Apostel Paulus nochmals, wie er gearbeitet hat in der Versammlung in Ephesus, quasi als, um ihn nochmals bewusst zu machen, wie ihr Dienst aussehen muss. Zum Beispiel liest noch jemand Vers 31 nochmals.
Darum wachet und gedenket, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen.
Jawohl. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was wir in Apostelgeschichte 19 gelesen haben über seinen Dienst in Ephesus, ist es eine völlige Neuinformation. Denn in Apostelgeschichte 19 haben wir gelesen, wie der Apostel Paulus evangelistisch gewirkt hat in der Synagoge, wie er unterwiesen hat in der Schule des Tyrannus, also eine tägliche, regelmäßige Bibelunterweisung gemacht hat und so weiter. Aber über diesen privaten, seelsorgerlichen Dienst, den er getan hat, haben wir dort nichts gelesen. Aber das war ihm also nicht zu wenig, wenn es um den Dienst an Einzelnen ging. Er konnte vor großen Massen dienen, wie in der Schule des Tyrannus. Das war wohl frei zugänglich für jeden. Aber dann auch, er ging den Einzelnen nach, und zwar mit einem derart inneren Mitgehen, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Und das Wort ermahnen, meint dann eben ein seelsorgerliches Beistehen und den Weg weisen. Also nicht irgendwie ein hartes von oben herab, sondern es geht wirklich um die Ermutigung und die Stärkung in die richtige Richtung. In die richtige Richtung zu gehen. Bis hierher noch eine Frage oder Ergänzung?
Nein, 19 heißt es auch, dass wie ich die ganze Zeit bei euch gewesen bin, dem Herrn dienend, mit aller Demut und mit Tränen.
Hm. Und Versuchungen.
Also überhaupt nicht, was man vielleicht beim Lesen von Apostelgeschichte 19 denken können, jemand, der irgendwie völlig souverän über allem steht, sondern jemand, der dauernd innere Kämpfe gehabt hat. Aber sein Ziel war wirklich dem Herrn dienend. Nicht, was wäre Alternative zu dem Herrn dienen? Sich selber dienen, oder? Ja, oder überhaupt, dass es eher die Gläubigen wären, aber nicht mal das, sie sind die Ersten, sondern der Herr ist der Erste. Und natürlich, aus dem heraus kommt dann seine ganze Liebe zu den Geschwistern. Und daneben auch dauernd Nachstellungen der Juden, also auch ständig in Lebensgefahr. Und das hat ihn aber nicht abgehalten. Widerstand und Not kann sehr leicht zu Frustration führen, das kennen wir alle, dass man dann irgendwie aufgibt, aber das hat ihn nicht abgehalten, Vers 20, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist. Und gerade in diesem Vers lernen wir, dass er also nicht nur öffentlich gelehrt hatte in der Schule des Tyrannus, sondern dass er dann auch im privateren Kreis in den Familien gewirkt hat. Öffentlich und in den Häusern. Und er zeigt auch wirklich, wie selbstlos er war. Jetzt, wo er weitergeht nach Jerusalem, er weiß, dass dort Probleme auf ihn warten. Aber er sagt, Vers 24, ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst. Also eine Selbstverleugnung, die bereit war, alles zu geben, ganz entsprechend dem Beispiel des Herrn selbst, der für uns in den Tod gegangen ist. Was er in Vers 21 sagt, ist bemerkenswert. Was hat er gelehrt, öffentlich und in den Häusern?
Die Buße.
Ja, da möchte ich Aufmerksamkeit richten auf die Reihenfolge. Buße und Glauben. Also die Buße bedeutet was?
Evangelium.
Also die Buße selber, das Wort. Natürlich, Buße gehört zum Evangelium. Aber was ist Buße, was ist mit dem Wort Buße gemeint?
Umkehr.
Ja, Wort auf Griechisch Metanoia. Ja, genau. Die Änderung des Denkens. Also Sinn im Sinn von, in der Bedeutung von Denken.
Umdenken.
Ja, Umdenken. Wobei, wir können das nicht gut gebrauchen, dieses Wort Umdenken. Wenn man sagen würde, ich habe bezeugt, das Umdenken zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, das ist zu schwach. Denn Umdenken für unseren Sprachgebrauch, für unser Empfinden, ist so quasi einfach die Meinung ändern. Das ist viel zu billig. Das ist noch leicht möglich, die Meinung zu ändern, etwas. Aber hier geht es wirklich um einen Bruch mit dem alten Leben und mit den alten Lebenseinstellungen. Und das meint dann eben Bekehrung, wirklich 180 Grad, abwenden von einem alten Leben hin zu Gott. Und wer bereit ist, eben so sich abzuwenden, der muss das tun in Reue. Und darum ist die Reue natürlich in dem Wort Buße mit eingeschlossen. Die Reue über das alte Leben. Und warum habe ich betont? Und an den Glauben. Weil der Glaube ja nach Epheser 2 ein Geschenk Gottes ist. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Heißt es vom Glauben. Ich gebe die Stelle an. Epheser 2. Also für die, die gerne aufschreiben. Gibt's ja. Epheser 2, Vers 8. Die Rettung mittels des Glaubens, und dann heißt es, und das nicht aus euch. Also Gott wirkt die Rettung und damit und in Verbindung damit auch den Glauben. Wenn man das Johannesevangelium liest, das gibt man ja gerne weiter in evangelistisch für Ungläubige. Ich glaube eher als Matthäusevangelium, oder? Unter Juden würde man eher das Matthäusevangelium verteilen. Dann sind sie überrascht, dass das, was sie immer gehört haben über das Neue Testament, gar nicht stimmt. Das ist ja total jüdisch, merken sie dann. Das Neue Testament, das hat ja überhaupt nicht mit Antisemitismus zu tun, wie sie das immer wieder gehört haben, sondern das ist so jüdisch. Aber in unserem Kulturkreis, das Johannesevangelium eignet sich sehr gut. Nur, kein einziges Mal kommt dort die Buße vor. Ist uns mal aufgefallen? Etwa 100 Mal wird über den Glauben gesprochen und nie kommt das Wort Buße vor.
Warum nicht eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber nur so noch in Klammer. Jemand, der sehr kritisch gewesen wäre auf Johannes, der sagen können, das ist doch ein Irrlehrer. Der spricht nur über Glaube und kein einziges Mal über Buße. Und wenn wir die Bibel lesen, das ist das sehr Auffällige. Die Bibel ist viel einseitig, die einzelnen Bibelbücher sind viel einseitiger geschrieben, als wir uns das manchmal eingestehen. Und zwar ist das eine göttliche Einseitigkeit. Wir können gar nicht immer alles sagen. Aufs Mal. Wenn wir die ganze Bibel haben, dann haben wir auch die ganze, alles, was Gott uns sagen will. Aber einzelne Bibelbücher sind wohltuend einseitig. Und weil sie gewisse Dinge besonders betonen und herausheben möchten. Und etwas müssen wir wissen, wenn es spricht über Glaube, dann setzt das die Buße voraus. Denn die Reihenfolge ist Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und schauen wir zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16. Es ist eine Überraschung, wie das dort steht. Wer liest? Oder wer zitiert auswendig?
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Jawohl. Jetzt, wenn wir kennen den Vers so gut, aber wir denken doch normalerweise, es steht hier, wie man ewiges Leben bekommt, oder? Stimmt das? Keine Unterstellung.
Nochmal.
Wenn wir diesen Vers, von dem Vers haben wir den Eindruck, er sagt uns, wie man ewiges Leben bekommt. Oder? Ja? Oder? Wie man ewiges Leben bekommt. Jeder, der an ihn glaubt. Aber der Vers sagt gar nicht, wie man ewiges Leben bekommt, sondern wie man sehen kann, dass man ewiges Leben Das heißt nämlich nicht, auf dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben ererbe oder ewiges Leben bekomme, sondern ewiges Leben habe. Also im Besitz ist von dem ewigen Leben. Also jeder, der an ihn glaubt, im Griechischen sogar eine fortdauernde Zeitform, der fortdauernd an ihn Glaubende, das ist einer, der eben das Leben hat, im Besitz davon ist. Und das setzt ihm bereits die Buße voraus. Er hat bereits den Herrn Jesus als den Erhöhten gesehen, wie Moses die Schlange erhöht hat, der Blick zu ihm. Und so jemand, der so im Vertrauen auf den Herrn blickt, das ist dann jemand, der ewiges Leben hat. Und so betont Johannes eben das neue Leben in uns und wie sich das auswirkt, eben durch den Glauben, durch die Nachfolge. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir.
Ist ja eigentlich auch ohne Umdenken, also ohne Buße gar nicht möglich.
Ja, genau. Das ist die absolute Voraussetzung. Aber eben, Johannes betont jetzt weniger diesen Aspekt, sondern hat die Botschaft, das ewige Leben und das ewige Leben in uns.
Frage noch, weiß man dann, an wen Johannes ursprünglich geschrieben hat, dieses Evangelium? Was für einen Zweck er beabsichtigt?
Ja, das ist natürlich auch noch wichtig. Bei Matthäus, wer waren wohl die Adressaten? Fangen wir mal vorne an.
Juden,
das ist klar. Das ist das jüdische Evangelium, das wir haben. Beginnt schon mit dem Geschlechtsregister und dann kommen die Magier und fragen, wo ist der König und so weiter. Die Schrift wird dauernd zitiert, das Alte Testament. Und Markus, Römer, denn so ist es auch überliefert. Und er hat auch am meisten lateinische Fremdwörter drin. Interessant. Und Lukas, ja, Heiden, er schreibt ja an einen Theophilus und schreibt das geschliffenste Griechisch von allen. Ein Gebeten, also wirklich jemand von griechischer Kultur. Und wobei, das heißt nicht einer zwingend aus Griechenland, sondern griechische Kultur war ja damals weit verbreitet. Also so haben wir Juden, Römer und Griechen. Und das ist übrigens interessant. Die Juden, ihnen zeigt er den Messias. Das war für sie wichtig. Den Römern zeigt Markus den Diener, betont die Taten am meisten. Da kommen auch die wenigsten Jesusworte vor, prozentual, wenn man das auszählt. Die Taten sind wichtig. Und die Römer waren Pragmatiker. Das heißt, Leute, denen es wichtig war, wie man lebt, was man tut. Es geht nicht so sehr um Theorie, sondern es muss praktisch wirken. So wie Taner heute. Die Frage nicht unbedingt, ist es richtig, ist es wahr, ist es theoretisch gut begründbar, sondern does it work? Wirkt es? Und dann die Griechen, die waren große Theoretiker. Es ging weniger um die Taten, als vielmehr um ein großartiges Gedankengebilde. Und ihre Lehre war, der Mensch ist das Maß aller Dinge. So ideell ihre Vorstellung. Und Lukas betont, dass der Herr Jesus, am meisten betont er, der Herr Jesus ist Mensch. Darum betont er, dass der Mensch Jesus Christus ist das Maß aller Dinge. Und jetzt Johannes schreibt sehr stark im Blick auf die Irrlehren am Ende des ersten Jahrhunderts. Also in Bezug auf solche Antichristen, die leugneten die Gottheit Christi, die leugneten die wirkliche Menschwerdung Jesu, griffen also die Grundlagen des Christentums an. Und schauen wir jetzt mal Johannes 20. Liest du, Bruno?
Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buche geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen.
Jawohl. Also, jetzt mal nur den letzten Satzteil nehme, auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen, nicht Leben bekommt. Also er sagt, damit ihr fortdauernd glaubt und fortdauernd eben das Leben habt in seinem Namen. Und das kommt gleich in der Folge auf die Thomas-Geschichte. Da.
Aber es ist ja in dem Evangelium keine Anrede da.
Nein.
Und kann man daraus schließen, dass er das an Gemeinden, dass er dieses Evangelium an Gemeinden gerichtet hat?
Also ich komme gleich darauf, ob an Gemeinden, das steht nicht so. Aber auf jeden Fall macht das deutlich, dieses Wort kommt gerade als Folge auf die Thomas-Geschichte. Und da geht es um einen Gläubigen. Thomas war ein gläubiger Jünger, der aber nicht mehr klar sah in Bezug auf die Person Jesu. Und er kommt dann, bei dieser Begegnung mit dem Herrn Jesus, kommt er dann zum Schluss, Vers 28, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und dann schreibt er, viele andere Zeichen hat er gemacht, aber diese sind geschrieben auf das und so weiter. Also speziell für Gläubige, die in die Person, in Bezug auf die Person des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, nicht mehr klar sahen oder in Gefahr waren, damit sie darin bestärkt werden. Also können wir sagen, für das Volk Gottes geschrieben. Für Juden, für Römer, für Griechen, für das Volk Gottes. Soll aber kein Hindernis sein, dass wir das weiterhin brauchen, auch um gerade als evangelistische Schrift zu geben. Aber wir müssen dann auch erklären, wenn steht eben von Glauben, dass Johannes, das war ja der Grund unseres Exkurses, die Buße voraussetzt, so wie Paulus sagt, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und Vers 24, haben wir schon gesehen, der Apostel Paulus nahm keine Rücksicht auf sich. Also war bereit, irgendwie sich völlig aufzuopfern. Und sein Ziel war, auf dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst. Ein guter Anfang ist noch keine Garantie für ein gutes Ende. Und für den Apostel Paulus war das also ein spezielles Anliegen, auch gut zu enden. Und so soll das uns eben auch ein Beispiel sein, dass wir nicht einfach auf uns vertrauen und denken, es kommt schon irgendwie gut heraus, sondern dass uns das wirklich ein Anliegen ist, ein Gebetsanliegen, dass der Herr uns hilft, auch gut zu enden. Das war bei ihm also ganz klar als Ziel, als Lebensziel vor Augen. Vers 25 sagt er, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und zeigt, dass er aber wirklich seine Aufgabe in Ephesus erfüllt hat in diesen 3 Jahren. Er sei rein von dem Blute aller. Worauf spielt er da an? Bei dieser Ausdrucksweise, rein am Blute aller. Ezekiel 3 und 33. Wo Gott sagt zu den Propheten, wenn du diese Botschaft nicht ausrichtest, dann werde ich das Blut von dir fordern. Es ging dort um die Botschaft gegenüber Israel, nicht gegenüber den Heiden in erster Linie. Schon auch dann der Mittelteil, Kapitel 25 bis 32, ist an die Heiden gerichtet. Aber wesentlich war sein Dienst gegenüber Israel, dem Volk Gottes. Gott sagt, so werde ich das Blut von dir fordern. Und Paulus spielt darauf an und sagt, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das heißt, hätte er die Lehre der Bibel verkürzt wiedergegeben oder schlussendlich eben in diesen 3 Jahren nur einseitig, sind jetzt schon wieder beim Thema Einseitigkeit, in einem Vortrag darf das vorkommen, dass man einseitig spricht. Aber über 3 Jahre hinaus sollte das eine ausgeglichene Belehrung sein, im Sinn, dass man eben die verschiedenen Seiten aufzeigt und eben den gesamten Ratschluss Gottes von Anfang bis zum Ende. Und er sagt, wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre ich schuldig, wenn es mit euch einmal schief gehen wird. Und er zeigt ja, dass für die Zukunft wird es in Ephesus große, große Probleme geben. Aber er sagt, ich habe euch die ganze biblische Lehre gebracht. Ihr habt die Voraussetzungen, um solchen zukünftigen Problemen, wo eure Versammlung auseinandergerissen wird, um dem zu begegnen. Ich bin rein, ich habe alles gesagt. Übrigens kann man auch darauf achten, manchmal wird das Wort die Wahrheit gebraucht in einem engeren Sinn für bestimmte Offenbarungen aus der Bibel. Und das ist deutlich das Gegenteil von hier. Die Wahrheit ist immer der ganze Ratschluss Gottes. Wir können also nicht einen Teil davon oder gewisse Dinge, auch wenn sie noch so wichtig sind, bezeichnen als die Wahrheit. Und Paulus hat sich also nicht auf einige Abschnitte der Wahrheit beschränkt, sondern den ganzen Ratschluss verkündigt. Darum eben auch diese Unterweisung in der Schule des Tyrannus. Bis dahin eine Bemerkung. Frage.
Wenn wir heute das Evangelium unseren Mitmenschen nicht weitergeben in Form von Traktaten oder Gesprächen und so, kann es sein, dass der Herr da auch mal von irgendwie fordert, wie wir es in Hesekiel 33 lesen, dass das Blut eben von unserer Hand gefordert wird und wie kann man das verstehen?
Ja, dann können wir nichts mehr sagen vor Gott. Die einzige Hoffnung, die uns bleibt, ist, dass es auch für Blutschuld Vergebung gibt. Aber nichtsdestotrotz ist es Blutschuld. Und solche Verse, die können uns wirklich einen Ansporn sein, um da eben nicht Wesentliches zu versäumen in unserem Auftrag.
Vor allen Dingen eben doch Lehre, oder?
Hier geht es um Lehre.
Ja, ganz allgemein, also auch bei dieser Hesekiel-Stelle, weil der Bruder Omer meint, wenn wir nicht den ganzen Ratschluss verkündigen, ich meine, ein christlicher Laie kann ja nie den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, oder?
Ja, natürlich, wir müssen unseren Auftrag erfüllen im Rahmen der Gabe, die der Herr gegeben hat. Ich meine, die Bibel selber unterscheidet ja nicht zwischen den Dienern und den Laien, sondern in dem Sinn gibt es nach der Bibel eigentlich keine Laien, aber dennoch unterschiedliche Gaben und die Gaben sind auch unterschiedlich groß und es gibt unterschiedliche Wirkungskreise. Davon spricht der Apostel Paulus in 2. Korinther 10. Also jeder Gläubige hat einen unterschiedlichen Wirkungskreis, wobei sich der Wirkungskreis im Laufe des Lebens erweitert oder erweitern soll. Aber so ist natürlich unsere Verantwortung entsprechend unserer Gabe, entsprechend unseren Möglichkeiten, entsprechend unserem Umfeld und so weiter. Da ist unsere Verantwortung natürlich unterschiedlich groß. Aber jetzt haben wir hier das Beispiel von einem Apostel, der so spricht. Und jetzt müssen wir versuchen, wie können wir das auf uns persönlich, auf unsere Situation übertragen. Und was wir sicher sagen können, ist, im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir Verantwortung und die müssen wir wahrnehmen. Und wenn wir sie nicht wahrnehmen, dann machen wir uns auch schuldig, jeder Einzelne. Aber wir sollten eigentlich von dem Denken quasi Laien und die Spezialisten wegkommen, denn das Wort Gottes zeigt uns effektiv, dass es nur dienende Brüder und Schwestern gibt.
Ja, aber dennoch wird doch von Lehrern gesprochen und sie haben größere Verantwortung.
Jawohl,
sie
jawohl.
Leuchten wie die Sterne und das ist doch eben eine besondere Aufgabe.
Ja, sicher. Wenn jemand die Gabe eines Lehrers hat, hat er damit eine besondere Verantwortung, weil er damit dann auch einen größeren Wirkungskreis bekommt, eventuell sogar eben über die örtliche Gemeinde hinaus und so weiter. Und Gott beurteilt uns verantwortlich, je nachdem, wie er uns die Aufgabe gesteckt hat. Das sehen wir auch schön im Gleichnis von den Talenten, Matthäus 25 oder Pfunden in Lukas 19. Nein, nicht von den Pfunden, sondern Talenten. Dort gibt der Herr unterschiedlich Talente nach ihren Fähigkeiten. Und nach dem, wie sie damit gehandelt haben, macht er die Abrechnung am Schluss. Und da sind aber Unterschiede. Und der Herr wird gerecht beurteilen. Aber er sagt es ja, jetzt können wir diesen Vers mit der Blutschuld auch anwenden im Blick auf das Evangelium weitergeben. Und das ist also durchaus genau, was wir ableiten müssen für uns aus Hesekiel. Aber hier geht es im Blick auf unsere Verantwortlichkeit gegenüber dem Volk Gottes. Da sind wir also auch verantwortlich. Reinhold, wolltest du noch sagen?
Ich weiß nicht, kriege ich es noch richtig zusammen? Da sagt mal ein Gläubiger, entweder ist der Mensch Missionar oder er ist missionsfähig. Das heißt eigentlich in dem Text, wenn ich gläubig bin, habe ich den Auftrag, wirklich diese Botschaft vom Kreuz weiterzugeben. Und zwar in ganz einfacher Weise. Oder ich bin selbst eben missionsfähig, indem man mich bekehren muss. Mhm. Ich denke, so ungefähr war das wohl ausgedrückt. Und ich kann das also so ganz gut auch nachvollziehen, dass wenn jemand wirklich dieses große Heil in Jesus Christus erfahren hat, dass er darüber nicht mehr schweigt. Dass er das einfach weitergibt. Die Liebe des Christus drängt uns, diese herrliche Botschaft auch weiterzugeben. Ja, ja.
Aber je nach Situation haben wir eben nötig, eben auch den Stachel des Wortes Gottes zu spüren. So wie im Prediger am Schluss werden ja die Sprüche der Weisen verglichen mit Treibstacheln. Und in 1. Korinther 9 sagt Paulus, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Aber wie du sagst, in 2. Korinther 5 sagt er, die Liebe des Christus trennt uns. Also je nach Situation und in der wir stecken, haben wir, ist bei uns das eine oder das andere dringlicher. Natürlich, das Schönste ist, wenn wir den Drang einfach spüren und das dient dem Herrn mit Freuden. Das ist, was Gott will, Psalm 100. Gut, jetzt können wir pausen bis 9:15. C'est l'heure. Aber wir fahren jetzt wieder weiter nachher. Also, ab Vers 28 haben wir Paulus' Anrede persönlich an diese Ältesten, um ihre Verantwortung als Führerschaft gerecht zu werden. Und er stellt sie dar als Aufseher über eine Herde, also gewissermaßen mit einem Hirtendienst in der örtlichen Gemeinde. Und dieser Vergleich ist sehr wichtig, denn es zeigt eigentlich, was Autorität in der Gemeinde ist, beziehungsweise nicht ist. Ein Hirte ist nicht jemand, der tyrannisch über die Herde verfügt, sondern es ist jemand, der ein Anliegen hat an jedem einzelnen Tier in der Herde, der es pflegt, der es weiterbringen will, der es fördern will, der in Schwierigkeiten beisteht und hilft. 1. Petrus 5. Wolltest du gleich? Ja. Gut, dann lies uns gerade vor.
Vers 2.
Lies als Vers 1. Ja.
Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem er die Aufsicht nicht als Zwang führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverweckliche Krone der Herrlichkeit empfangen.
Jawohl. Also, hüten im Gegensatz zu herrschen über ihre Besitztümer. Und er nennt die Herde Gottes. Also sie gehört nicht den Ältesten. Sie ist nicht ihr Besitztum. Und das ist also etwas sehr Wichtiges. Man muss das im Auge haben. Es ist die Herde Gottes, es ist nicht die eigene Herde. Und dann soll das aus Freiwilligkeit heraus geschehen und nicht irgendwelche Geldinteressen daran geknüpft sein. Nicht um schändlichen Sinnes willen. Und ganz wichtig wäre es, indem ihr Vorbilder der Herde seid. Genauso wie der Hirt geht der Herde voraus und die Schafe folgen dem Beispiel. Das ist also nicht so wie in unseren europäischen Armeen, wo die Offiziere sagen geht, sondern wie in der israelischen Armee, das ist ja im Sechstagekrieg so bekannt geworden, dass sie eben sagen, Acharei, das war der Spruch der Offiziere, mir nach, follow me. Es gibt sogar einen Film über den Sechstagekrieg, der heißt Follow me, folgt mir. Also sie gehen mit dem Beispiel voran, mit dem mutigen Beispiel und motivieren die anderen, nicht sie drücken, geht, sondern vor der Herde durch den persönlichen eigenen Einsatz und die Hingabe an den Herrn sollen dann auch angespornt und motiviert werden. Und das hat mit Unterdrückung und Herrschaft dann eben nichts zu tun.
Vielleicht Hesekiel 34 sollte man mal das ganze Kapitel dazu lesen, vielleicht jeder für sich. Hause.
Dort, was haben wir dort? Vielleicht können wir ein paar Verse daraus nehmen. Wie? Was ist das Thema?
Und das Wort Jehova.
Nein, nicht, dass wir alles vorlesen, das würde zu weit führen. Aber was ist das Thema in diesem Kapitel? Jawohl, also die falschen Hirten. Und auch der wahre Hirt. Der gute Hirt wird dann in der zweiten Hälfte gezeigt. Und diese falschen Hirten Israels, ihnen wird das Gericht angekündigt. Vers 2, wehe den Hirten Israels. Und es wird gezeigt, wie sie eben ihre eigenen Interessen haben. Und lies mal Vers 4.
Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt. Und das Verwundete nicht verbunden. Und das Versprengte führtet ihr nicht zurück. Und das Verlorene suchtet ihr nicht. Und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht. Und mit Härte.
Und?
So wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren. Und sie wurden allen Tieren des Feldes zur Speise.
Also, sie haben mit Strenge und mit Härte geherrscht und die Konsequenz war die Zerstreuung der Schafe. Dann geht das Volk Gottes auseinander. Und es wird dann ein Opfer, zerstreute Schafe werden ein leichtes Opfer für feindliche Tiere. Das wird dann auch hier gezeigt. Und in Vers 16,
der wahre Hirte, das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückführen. Und das Verwundete will ich verbinden und das Kranke will ich stärken.
Jawohl. Und dann negativ noch, Vers 18 zeigt, dass es wesentlich geht um einen Machtkampf unter den Führern. Vers 18.
Ist es euch zu wenig, dass ihr die gute Weide abweidet? Und das Übrige eurer Weide mit euren Füßen zertretet und dass ihr das abgeklärte Wasser trinket und das übrig gebliebene mit euren Füßen trübet. Und meine Schafe sollen abweiden, was mit euren Füßen zertreten und trinken, was mit euren Füßen getrübt ist.
Jawohl. Also, da die Hirten verglichen ab Vers 17 mit Wittern, also männlichen Schafen, und Böcken, mit Ziegenböcken. Und sie machen die, zertrampeln die Weide. Muss man sich vorstellen, dass das Gras in der Wüste Judäa, die Wüste Judäa, die blüht ja auf im Winter, kann grasgrün werden, aber es wird dann immer weniger, je mehr die Zeit fortschreitet, Frühjahr, dann Ende Sommer ist alles vertrocknet und eben reine Wüste. Aber solche Weiden vertrampeln sie, sodass die Herde dann nichts mehr hat. Und dann gibt es immer wieder diese Stellen in den Wadi, also in den Bächen, die natürlich nur zeitweise Wasser führen im Winter. Da gibt es aber immer in den Wadis noch so kleine Vertiefungen, wo das Wasser dann auch für spätere Zeit bleibt. Und wenn da Schafe oder eben Witter hineingehen und herumtrappeln, da ist das klare Wasser in der Kürze eben getrübt vom Dreck. Und das wird hier eben angespielt, dieses Zertreten dieser Wasserstellen in der Wüste, sodass eigentlich das, was zur Erfrischung der Herde dienen sollte, für sie nur noch ein abstoßender Tümpel wird. Also das ganz negativ. Und dann sagt Gott, aber ich will mich jetzt meiner Schafe annehmen. 13 Mal in diesem Kapitel nennt Gott die Herde meine Schafe. Ganz eindrücklich, dass da hier dauernd kommt. Und der Herr Jesus nimmt das wieder auf in Johannes 10. Das ist eine direkte Anspielung auf Hesekiel 34, wo er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und nun eben, Autorität in der Gemeinde muss sich orientieren an dem Beispiel des guten Hirten. Und es wird auch hier gezeigt, wer hat die Ältesten, diese Aufseher, eingesetzt? Der Heilige Geist. Er hat sie gesetzt als Aufseher, um eben die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Das ist ein bisschen eine schwierige Stelle. Man kann übersetzen auch, die er erworben hat durch eigenes Blut. Und eigentlich ist das von der griechischen Grammatik her das Naheliegendere. Hier wurde übersetzt, das Blut seines eigenen im Sinn, also Gott hat erworben die Versammlung durch das Blut seines eigenen, man muss ergänzen, Sohnes. Aber nach der griechischen Grammatik ist es naheliegender, eben zu sagen, durch sein eigenes Blut, mit Betonung. Und das hat manche Übersetzer eben gestört, das so zu übersetzen. Warum wohl?
Weil Gott absolut ja nicht Fleisch und Blut hat.
Ja, und es geht ja hier eben um Gott, die Versammlung Gottes, die er erworben hat durch sein eigenes Blut. Aber das ist eigentlich umso interessanter, die Stelle, dass hier gesprochen wird über Gottes Blut. Denn es zeigt erstmal, es geht um den Sohn Gottes, der hier Gott genannt wird und der eben gleichzeitig auch Mensch ist, ist Mensch geworden, um sein Blut zu geben. Es gibt an diversen Stellen, dass die Gottheit und Menschheit Christi derart ineinander gewoben sind, dass wir sie unmöglich eben trennen können. Zum Beispiel sagt der Jesus in Johannes 3 zu Nikodemus, niemand ist vom Himmel herabgestiegen, als nur der Sohn des Menschen, der im Himmel ist.
Wobei dieser letzte Satzteil, also in meiner griechischen, wie heißt das, direkt Wort für Wort übersetzt,
fehlt. Ja, das kommt daher, weil es gibt gewisse Manuskripte, die haben diesen Zusatz drin und andere nicht. Und in der Textkritik, das heißt die Erforschung der Handschriften, um zu wissen, welches ist die richtige Lesart, bei den, wenn Handschriften abweichen. Dort gibt es das Prinzip, dass die Abschreiber den Text Änderungen beigebracht haben, besonders wenn der Text schwer verständlich war, um ihn zu glätten. Und da verstehen wir natürlich, dass man das wächst, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Denn zu dem Zeitpunkt war ja Jesus Christus auf der Erde, im gleichen Raum mit Nikodemus. Wenn er gesagt hätte, der Sohn Gottes, der im Himmel ist, dann könnte man sagen, ja, jetzt deutet er hin auf seine Gottheit und als Gott ist er ja allgegenwärtig, auch damals, als er auf Erden war. Ja, aber er sagt gerade, der Sohn des Menschen. Und dort haben wir wieder so ein Beispiel, wie Gottheit und Menschheit Christi so nah beieinander vorgestellt werden.
Aber hier, das, wenn man sagt, also das ist das Blut Gottes,
ja,
dann kann man an die Stelle denken, Gott war in Christus, also ist es auch das Blut Christi, ist Blut Gottes.
Gut, aber dadurch, dass ja überhaupt das Neue Testament deutlich macht, dass Jesus Christus selber der wahrhaftige Gott ist und er ist als Gott Mensch geworden, hat sein Blut gegeben, braucht es nicht mal den Umweg, sondern effektiv, es ist die Versammlung Christi. Wo wird die Versammlung so genannt? Die Versammlung Christi. Gibt es den Ausdruck überhaupt?
Römer 16.
Ja. Gute Konkordanz.
Vers 16.
Lies.
Es grüßen euch die Versammlungen des Christus.
Jawohl. Die Versammlungen des Messias heißt das. Und es ist manchmal nützlich, Christus für sich beim Lesen wieder mal durch Messias zu ersetzen und dann versteht man den Text viel ursprünglicher, weil Christus hat für uns einen anderen Klang bekommen, einfach als Eigenname. Aber damit ist gemeint die Versammlungen des Messias. Und der Jesus sagt in Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Die Versammlung des Christus. Und wir haben die Tendenz beim Lesen im Neuen Testament, immer wenn es heißt Gott, sofort an den Vater zu denken. Aber das ist gar nicht gerechtfertigt. Wir müssen auch wissen aus dem Zusammenhang, warum wir jetzt speziell an den Vater denken. Wir könnten je nachdem auch genauso gut an den Heiligen Geist denken oder eben an den Herrn Jesus. Und das ist eine Stelle, die mir sehr kostbar geworden ist, in dem Sinn eben die Versammlung Gottes, welche er sich erworben hat durch das Blut, durch sein eigenes Blut. Und das Wort erwerben ist schön. Es ist im Griechischen in der sogenannten Mediumform. Wir haben auf Deutsch ein Aktiv und ein Passiv. Also, ich schlage ist aktiv, ich werde geschlagen, das ist passiv. Und auf Griechisch gibt es noch etwas dazwischen, das Medium. Und das ist dann, drückt dann aus, eine Handlung an sich selbst. Das ist eben nicht so, wie wir müssen jetzt alles umschreiben, nicht? Das Passiv. Wir haben keine Passivformen, wir müssen das umschreiben. Ich werde geschlagen, dann Partizip. Auf Griechisch sind das einzelne, feste Formen. Und das Medium drückt aus eine Handlung an sich, zum Beispiel sich waschen. Braucht man eine Mediumform. Und diese Form hat dann auch oft die Bedeutung, etwas tun im eigenen Interesse. So gibt es manche Stellen im Neuen Testament, wo das drin ist, aber in der Übersetzung nicht zum Ausdruck gebracht wird. Hier haben wir so einen Fall, welche er sich in seinem eigenen Interesse erworben hat durch sein Blut. Gut, eigentlich kommt es zum Ausdruck hier, welche er sich erworben hat. Das ist eigentlich darin. Oder wir können eben umschreiben, sich oder im eigenen Interesse, zu seiner eigenen Freude. Das ist alles der Sinn. Also Gott hat nicht nur ein Ziel gehabt für uns, sondern hat auch ein Ziel gehabt für sich. Das überrascht uns.
Und er auch einbrachte zu seiner eigenen Herrlichkeit.
Ja, ja, ja. Nur so nebenbei kann ich noch eine Stelle angeben, wo das auch so ist, wo aber in der Übersetzung wirklich nicht zum Ausdruck kommt. Galater 1, Vers 4, wo es heißt, dass Jesus Christus sich für selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und da ist es eben auch ein Medium, das heißt, auf das er uns für sich im eigenen Interesse, zu seiner eigenen Freude herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Auch da ist das mit drin. Also im Vers 28 zeigt der scheidende Apostel, welchen Wert diese Herde für Gott hat. Welchen Preis er, Gott der Sohn, dafür bezahlt hat. Und dass wir also damit eine ganz großartige Aufgabe haben, hier zu hüten. Und er weist dann hin auf die Zukunft der Versammlung Jesus. Nach meinem Abschiede werden verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen, die der Herde nicht schonen. Was machen Wölfe, wenn sie auf eine Herde losgehen? Was geschieht?
Sie fangen an zu zerreißen und zu morden und zu töten.
Einzelne, aber nicht alle, oder? Kriegen sie nicht hin, dass alle. Was geschieht mit den anderen? Ja, in allen Richtungen. Zerstreuen. Also die Herde auseinander jagen, auseinanderreißen und Einzelne werden dabei Opfer. Ich habe das so Eindrücke erlebt im Sommer. Ich habe gesehen, wie man eine Herde Wölfe gefüttert hat, nachdem sie einen Tag gehungert hatten. Noch nie so erlebt. Wie die getobt haben. Und Sprünge von mehreren Metern.
Gefangene Wölfe.
Ja, ja. Aber in einem großen Freigehege, Gelände. Und wie die einander die Fleischstücke streitig gemacht haben. Grausam. Und so dachte ich umso mehr an diese Stelle, eben wie Wölfe brutal auf eine Herde Schafe einfallen können, gewisse werden zu Tode gebissen und der große Teil flieht dann zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Und da kommt dann wieder so deutlich Ezekiel 34 in den Sinn, eben zerstreut auf alle, über alle Berge und niemand fragt nach meinen Schafen.
Ja, und das aus eurer eigenen Mitte.
Das ist das Zweite. Also das sind die einen, die kommen von außen, die drücken irgendetwas auf, sodass auf örtliche Gemeinde, sodass sie dann auseinandergerissen wird. Das ist das Werk der Wölfe. Und dann findet man aber auch solche, die aus der eigenen Gemeinde aufstehen und Jünger hinter sich her abziehen. Also die eine Anhängerschaft sammeln, alle, die gleich denken wie wir, auf unsere Seite. Das ist das Werk der Sektier.
Macht die Gemeinde ja auch kaputt. Ja.
Ja, der genau gleiche Effekt. Auch so wird die Herde auseinandergerissen, indem man gewisse Ansichten, Ansichtspunkte zum Test macht für die Gemeinschaft.
Das Wort hier, verkehrte Dinge, muss aber nicht unbedingt eine Irrlehre sein. Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Also die Verkehrtheit liegt zumindest darin, um eben Jünger abzuziehen, hinter sich her und Menschen nachzulaufen und nicht mehr hinweisend auf den Herrn selbst.
Ja.
Eben verkehrte Dinge, ich denke nicht, dass das in erster Linie nur ihre Lehren sein müssen.
Reinhold, wo machst du die Grenze?
Gute Frage.
Ja, man kann zum Beispiel auch verkehrte Dinge über einzelne Menschen sagen, die gar nichts mit der Lehre zu tun haben, sondern nur vielleicht mit
Verleumdungen sind, ja.
Mit dem Verhalten oder mit den anderen Gedanken in manchen Dingen. Das wären dann falsche Dinge.
Ja, das heißt ja nicht, die verkehrte Dinge reden, die dann der Inhalt dessen sind, warum sie diese Jünger oder diese Menschen hinter sich herziehen, sondern die reden die verkehrten Dinge, um sie hinter sich herzuziehen, also als Zweck. Mhm.
Ja. Was steht in deinem Urtext? Dinge?
Moment.
Das ist jetzt hier in der Apostelgeschichte. Vers 30. Die Männer stehen die verkehrte Dinge reden.
Also, verdrehen. Wegführen. Wegführen. Irreführen. Das sind so verschiedene Bedeutungen von diesem Ausdruck. Verkehrte Dinge reden. Also auch in eine andere Richtung, eine andere Bahn führen. Aber eben bewusst eben hinter sich her, sie schwingen sich als Führer einer Partei auf, um gewissermaßen sie von den anderen zu trennen. Wir haben das auch, zum Beispiel im Galaterbrief, dort kommen auch Irrlehrer, da geht es also deutlich um Irrlehrer. Vers Galater 4, Vers 17. Wer liest?
Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, auf dass ihr um sie eifert.
Jawohl, in der alten Elberfelder wird noch erklärt, sie wollen euch ausschließen, das heißt jeder Gemeinschaft mit dem Apostel Paulus. Also sie wollen, dass sie ja nicht mehr mit dem Paulus Gemeinschaft haben, zusammen sind, sondern dass sie eben auf ihre Seite rücken. Sie eifern um euch nicht gut. Und natürlich wird jetzt hier nicht genau gesagt, was diese verkehrten Dinge sind. Und es kann richtige Irrlehre sein, wo die Grundlagen des christlichen Glaubens angegriffen werden, oder eben was auch natürlich angetönt worden ist, es kann auch mehr auf moralischer Ebene sein, wie 1. Timotheus 6. Da wird gesprochen von ungesunder Lehre. Und ungesunde Lehre, gut, das ist mal das Gegenteil von gesunder Lehre, aber das ist noch nicht, muss noch nicht so stark sein wie eine Irrlehre, sondern einfach, dass gewisse Dinge krankhaft sind.
Überbetont vielleicht.
Zum Beispiel, eine ungesunde Lehre äußert sich darin, dass die Schafe dann auch geistliche Schäden und Krankheiten haben. Also man kann das an der Gesundheit der Herde kann man ablesen, ob sie gesunde Lehre oder kranke Lehre bekommen. Wenn zum Beispiel starke Häufungen von Depressionen unter der Herde festzustellen ist, dann muss man sich fragen, ob eben ungesunde Lehre da ist. Es muss nicht unbedingt eben ihr Lehre sein, wo zum Beispiel die Gottheit Christi geleugnet wird oder die Inspiration der Schrift. So ungesund, dass die geistliche Entwicklung und geistliche Gesundheit der Schafe eben geschädigt wird. Und da lesen wir 1. Timotheus 6, Vers 3. Wer liest?
Wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unser Herrn Jesus Christus sind, und lehre, die der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezinken, aus welchem entsteht Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die an der Gesinnung verderbt und von der Wahrheit entblößt sind. Welche meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn.
Jawohl. Also, nicht beitreten den gesunden Worten und oder der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, also eine Lehre, die wirklich zu wahrer Frömmigkeit und Hingabe und persönlicher Beziehung zum Herrn führt. Wenn das nicht da ist, dann sieht man, das Ungesunde führt dann dazu, dass es Aufgeblasenheit gibt, also Stolzbildung auf sich selber. Dann, dass es dauernd Streitfragen, Wortgezänk gibt. Und daraus entsteht dann Neid, Hader, Lästerung, böse Verdächtigungen, dass man also eben über jemanden, ohne dass man wirklich Beweise hat, böse Verdächtigungen unterschiebt. Das sind alles Folgen aus ungesunder Lehre. Aber eben noch ein Schritt weiter als ungesunde Lehre ist dann effektiv Irrlehre, wo Grundlagen des christlichen Glaubens angetastet werden.
Thessalonicher Brief, die behaupten, die Auferstehung sei schon gewesen. Nein, die Entrückung sei schon gewesen.
Nein, die Auferstehung. Das machen ja Hymenäus und Philetus. Ja, lesen wir das mal. Dort haben wir ein deutliches Beispiel, was dann, was Irrlehre ist.
Auferstehung, da meint er die Entrückung.
Sagt er mal nicht, er sagt einfach mal die Auferstehung. 2. Timotheus 2. Vers 16.
Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs. Unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher zerstören.
Jawohl. Also dieses Beispiel von Hymenäus und Philetus, sie sind von der Wahrheit abgeirrt. Das heißt, effektiv von der biblischen, von der Lehre der Bibel im weitesten Sinn abgewichen. Und sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Konsequenz, sie zerstören den Glauben von manchen. Das ist also die Auswirkung von Irrlehre, die zerstört das Glaubensleben von Christen. Dass die Auferstehung schon geschehen sei, muss man sich mal vorstellen. Wenn das jemand jetzt verkündigen würde, Auferstehung ist schon geschehen, ja gut. Und was ist mit denen, die jetzt heute noch krank sind als Gläubige? Ja, darf ja nicht sein. Ist etwas in Ordnung. Und jetzt sind manche gestorben. Was ist mit denen? Oh, vielleicht verloren gegangen. War also ihr Glaube doch nicht richtig. Also muss ich das überlegen, was das für Konsequenzen hat. Das waren nicht irgendwelche Feinheiten und der Lehre, sondern das waren wirklich Dinge, die machen den Glauben von Einzelnen kaputt. Und bringen die Einzelnen in innere Bedrängnis. So werden sie Opfer von Wölfen. Also die Wölfe, die jagen die Herde auseinander, und diese Sektierer in Vers 30, die ziehen alle, die gleich denken wie sie, hinter sich her, um sie zu trennen von den anderen. Da können wir noch denken an Vers 16. Vers 17 und 18. Wer liest?
Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauche. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.
Jawohl. Also, die bewirken Zwiespalt, also Trennung unter den Gläubigen. Und zwar entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Wenn wir denken an Römer 12, dort haben wir die Lehre über den einen Leib, zu dem alle Erlösten gehören. Und der Zwiespalt, also Trennung unter konsequenten Christen, das ist hier eben Zwiespalt entgegen der Lehre von dem einen Leib. Und sie haben zwar süße Worte und schöne Reden, aber letztendlich verführen sie die Herzen der Arglosen, ziehen sie hinter sich her. Also genau wie hier in Apostelgeschichte 20, Vers 30. Und darum gibt er also speziell diesen Aufsehern, den Ältesten in Ephesus, den Befehl, Vers 31, wachet und gedenket. Also sie sollen wieder sehen, wie hat er in diesen 3 Tagen eben seelsorgerlich an den Einzelnen gewirkt und jedes Einzelne und das Wohl der geistlichen Entwicklung jedes Einzelnen lag ihm am Herzen. Das sollen sie vor Augen haben. Und dann kann er sie Gott anbefehlen und seinem gnädigen Wort. Das bedeutet, das Wort seiner Gnade bedeutet sein gnädiges Wort. Das ist so eine hebräistische Ausdrucksweise, die im Deutschen so schwer verständlich ist. Zum Beispiel auch der Ausdruck der Sohn seiner Liebe. Das ist nicht deutsch, oder? Aber es ist typisch hebräisch. Das bedeutet sein geliebter Sohn. Oder Hebräer 1. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht. Das heißt, durch sein mächtiges Wort.
Man ist schon so dran gewöhnt.
Ja. Aber wenn man dann manchmal fragt, was bedeutet das? Ist man unfähig, das in einer flüssigen, heutigen Sprache ausdrücken zu können. Darum gebe ich den Hinweis, man spricht von dem Wort seiner Gnade. Was heißt das Wort seiner Gnade? Das heißt sein gnädiges Wort, sein Wort, das voll Gnade und unverdienter Gunst uns zu uns spricht. Und wieder zeigt er also, ich habe keine finanziellen Interesse gehabt beim Dienen. Und man kann wirklich sagen, und bei dem Problem Führerschaft unter dem Volk Gottes, da sind die beiden Klippen, Macht und Geld, das sind die beiden großen Klippen. Auf die gilt es ganz speziell zu achten. Denn es steckt im Menschen und ganz speziell in den Männern der Trieb nach Macht. Und bei den Schwestern liegt das weniger in der Natur drin, zu herrschen, aber beim Mann sehr stark. Und darum ist ganz speziell darauf zu achten, dass Macht uns nicht eben in den Griff bekommt. Darum zeigt er also, Geld, das war nicht sein Thema und auch nicht Macht, denn Vers 34 zeigt, ihr selbst wisst, dass meine Bedürfnissen diese Hände gedient haben, und er zeigte, dass man sich der Schwachen annehmen müsse. Aber es ging ihm darum zu dienen und nicht zu herrschen. Und es ist so bewegend, der Abschied, wie sie dann noch mit ihm niederknien, beten, wie sie beginnen zu schluchzen, das heißt viel Weinens, ihn umarmen, herzlich verabschieden und dann geht er weg. Aber man merkt so richtig, sie können sich das unmöglich vorstellen, dass so etwas jemals unter dem Volk Gottes geschehen könnte. Undenkbar. Als ob Paulus die Sache ein bisschen zu trübe und zu schwarz gemalt hätte. Wie können Erlöste solche Dinge tun? Aber wir wissen nur zu gut, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Und dennoch, das Großartige ist, die Versammlung Ephesus ist ein Thema auch noch 30 Jahre später. Wo?
Offenbarung 2.
Oh. Offenbarung 2. Das erste Sendschreiben ist ja an Ephesus. Und dort wird eigentlich die Versammlung recht positiv dargestellt. Sie haben Apostel geprüft, falsche Apostel, und haben sie als Lügner erfunden. Sie haben also geprüft, haben nicht einfach irgendwelche Anschuldigungen so übernommen, geprüft, sie als Lügner entlarvt, als falsche Apostel. Sie haben viel Eifer gezeigt, aber ich erwidere dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also die brennendste Liebe zum Herrn. Aber das zeigt effektiv, dass es offensichtlich mit Ephesus bergab ging, aber dass auch wieder etwas geschehen ist, wohl im positiven Sinn, dass diese Versammlung doch so positiv ist, dass der Herr manches loben kann und einfach sagen muss, aber ich habe nicht mehr den ersten Platz in euren Herzen. Und wenn ihr da nicht korrigiert, dann muss ich den Leuchter wegschieben. Und wenn wir noch denken, zum Beispiel in 2. Timotheus, in dem letzten Brief, den Paulus fast 10 Jahre später geschrieben hat, nach diesem Gespräch aus der Todeszelle in Rom, nach seiner zweiten Verhaftung, schreibt er an Timotheus 1, Vers 15. Wer liest?
Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phylegius ist und Hermogenes. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich.
Ja, bis dahin. Es geht mir vor allem um Vers 15. In der Provinz Asien befand sich ja Ephesus. Und er sagt hier, du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Es waren noch viele andere Versammlungen da. Die 7 Versammlungen, Offenbarung 2 und 3, sind alle in Asien. Und dann kommt noch dazu Kolossä und Hierapolis. Also eine ganze Reihe von Versammlungen, und die haben sich von Paulus abgewandt. Er sagt nicht, sie seien in ihr Lehre verfallen, aber da war ein Bruch mit Paulus. Und gerade in diesem Gebiet, wo er so besonders fruchtbar gearbeitet hatte, dann sieht er in der Todeszelle, sieht er gewissermaßen, wie sein Werk zusammenbricht, was er jahrelang da gearbeitet hat. Und wenn er zurückdenkt, wie die Ältesten damals geweint haben, wo er gesagt hat, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und dann heißt es in der Todeszelle, sie haben sich alle von mir abgewandt.
Aber er hat noch etwas gesagt.
Ja?
Der Herr aber stand mir bei.
Ja. Aber sehen wir, wie schlussendlich, wenn es unter den Versammlungen so schief ging, wie wesentlich ist diese persönliche Beziehung zum Herrn. Dass das stimmt. Wenn wir das nicht haben, dann ist nämlich die Gemeinde unsere ganze Welt. Und wenn da wenn da etwas schief geht, dann bricht unser ganzes Weltbild zusammen. Und das darf nicht sein. Denn der Herr bleibt. Er ist der Fels der Ewigkeiten.
Dieses sich von Paulus abwenden beinhaltet es notwendigerweise, dass sie im Glauben zurückgegangen sind.
Nicht unbedingt, sondern mindestens, dass sie ihn als Mensch, als Lehrer, als Apostel abgeschrieben haben. Und ich meine, das kann also sehr stark auch auf der menschlichen Ebene gesehen werden. Und wir sehen ja auch Ich meine, in Korinth hatte er von Anfang an mit ihnen Probleme. Er hat es immer solche, die ihn in Frage gestellt haben. Aber das heißt nicht, dass sie keine Christen waren. Aber das zeigt uns, wir können die ersten Gemeinden in den ersten Jahrzehnten nicht so romantisch sehen, wie wir das manchmal tun, sondern denn Paulus war nicht einfach unangefochten oder undiskutabel akzeptiert. Und er selber sagt ja, wir müssen uns erweisen als Gottesdiener, 2. Korinther 7, und sagt, als Verführer und als Wahrhaftige. Von den einen bezeichnet als Verführer. Und er selber hatte auch keine romantischen Vorstellungen, dass es eben Leute gibt unter dem Volk Gottes, damals schon, wo es noch die Apostel da waren. Also wo man sagen könnte, da wurde doch noch gut geprüft und so weiter. Tja, im Galaterbrief sagt er, Galater 1, da wurde er von manchen als viel zu freiheitlich angesehen. Galater 2, Vers 4 sagt er, es war aber den eben eingeführten falschen Brüder, griechisch Pseudobrüder, also es war aber den eben eingeführten Pseudobrüder wegen, die neben eingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christo Jesu haben, auf dass sie uns in Knechtschaft brächten. Und seine Reaktion ihnen gegenüber, Rücksicht, nein, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Also es waren ganz harte Brocken, diese Leute, und die wollten die Freiheit von Paulus auskundschaften. Er sagt, aber denen haben wir keine Stunde, haben wir denen irgendwie nachgegeben. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Aber was wir eben vor uns haben wollen, ganz positiv ist, eben Paulus befiehlt sie an, nicht eben auf Brüder zu vertrauen, sondern befehlt euch Gott und seinem gnädigen Wort.
Das bleibt. Irgendwo sind diese Gläubigen doch noch zu sehr an diesen Apostel Paulus verwurzelt gewesen, denn sie waren ja sehr betrübt.
Ja.
Und ich denke, diese Betrübnis ist eigentlich die eine Seite. Es ist schön, wenn man so einen Bruder hat, der einem so umsorgt und pflegt und so weiter. Aber wenn der mal weg ist, dann muss es eben doch so sein, dass die Liebe zum Herrn eben doch über allem steht.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Paulus nur immer eine gewisse Zeit gearbeitet hat. Natürlich, er hat ja ein großes Arbeitsfeld, aber das gehört mit dazu. Gewisse Jahre war er dort und dann ging er weg. Die mussten selber stehen können.
Nicht an sich selbst.
Ja, ja, ja. Es ist eben genau das Gegenteil von denen, die die Leute auf ihre Linie ziehen wollen. Und dann haben sie die schön unter ihrer Kontrolle. Also Apostel Paulus wollte zu Selbstständigkeit erziehen und dann geht er weiter an ein anderes Ort. Es ging ihm um die persönliche Beziehung zum Herrn, um die Reifung im Glauben.
Gut. Immer noch das Lied singen, mein Alles, was ich liebe, Lied 124.